Herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Office 365 Development-Reihe, wie man Add-ins mit Office 365 entwickelt. Mein Name ist Oliver Scheer und heute geht es um Entwickeln von Word-Add-ins. Unser Fahrplan für heute sieht wie folgt aus, dass ich eine kleine Einführung in Add-ins und Word-Add-ins im Speziellen gebe, zeige, wie man Word-Add-ins entwickeln kann, wie man lesend und schreibend auf Dokumente zugreifen kann, wie man Data Binding oder Datenbindungen in Dokumenten verwenden kann, um diese in seinen eigenen Add-ins zu steuern, wie man das Ganze verpackt und nachher verteilt und einige aktuelle Änderungen in Word 2016 werde ich vorstellen. Nun, was ist ein Office Add-in? Ein Office Add-in ist eine Web-Anwendung, die in einer Office-Anwendung angezeigt wird. Das kann im Dokument selber sein oder als Taskpane bzw. Aufgabenbereich auf der rechten oder linken Seite oder als flowing fliegendes Fenster. Das gilt für Dokumente wie aber auch eine Mail und Termine. Läuft in klassischen Desktop-Office-Anwendungen wie Outlook, Excel und so weiter. Läuft aber auch in Office-Web-Anwendungen wie Outlook Web Access, Excel Online und Word Online, aber auch auf den neuen mobilen Office-Clients, die auch für iOS und Android und auch für Windows Phone verfügbar sind. Office Add-ins verwenden ganz normale Webtechnologien, HTML5 und CSS3 werden für die Benutzeroberfläche benutzt und für das Designen dafür. Und die Logik und ja, Interaktionen werden mit JavaScript und jQuery oder anderen Bibliotheken gesteuert. Diese Dokumente können, falls der User und der Entwickler Rechte gibt, beziehungsweise auch anfragt, lesend und schreibend auf Office-Dokumente zugreifen. Und diese Add-ins selber können über Webdienste aufs Internet zugreifen oder aber auch im lokalen Netz auf Daten zugreifen. Office Add-ins gibt es in verschiedenen Formen. Und zum einen klassisch die Aufgabenbereich-Add-ins, die es erlauben, rechts, links gedockt zu werden und dem Dokument ja beiseite stehen im wahrsten Sinne des Wortes mit Zusatzfunktionen oder aber auch Inhalts-Add-ins oder Content-Add-ins, die im Dokument selber enthalten sind und dort eine gewisse Interaktion erlauben oder besondere Features, die Office-Produkte nicht können, dann ranbringen. Dann gibt es aber auch noch Mail-Add-ins, die es erlauben, tatsächlich basierend auf dem Inhalt der Mail oder des Termins spezielle Funktionen anzubieten. Falls eine Adresse im Text enthalten ist, kann ein Add-in für Karten angezeigt werden. Aber auch beim Verfassen von E-Mails kann man mit sogenannten Mail Compose Add-ins Zusatzfunktionen hinzufügen, zum Beispiel bestimmte Absender einfügen, bestimmte Daten einfügen, das eigene CRM-System integrieren, indem man dort Properties einfügt, die zwar in der Mail nicht direkt sichtbar sind, aber das Dokument mit dem CRM-System verknüpfen. Sowas und vieles mehr ist sehr leicht möglich. Die Anatomie eines Office-Add-ins ist sehr einfach. Es ist ein Manifest notwendig. Das Manifest sagt im Prinzip, wo befindet sich das Add-in oder die Dateien für das Add-in. Und das kann auf einem Webserver liegen oder in einem lokalen Intranet liegen. Das muss halt einfach nur zugreifbar sein. Das Manifest definiert auch, was für eine Art Office-Add-in das ist. Ist es eine Taskpane oder Mail-Add-in oder ist es nur für PowerPoint oder nur für Excel oder für alle Office-Anwendungen verfügbar? Und das Manifest definiert auch die benötigten Berechtigungen, wie zum Beispiel Lesen und Schreiben, Zugriff auf diverse Informationen, Dokument oder Kontakte und ähnliches. Wie fügt man ein Office Add-in ein? Am leichtesten ist es über die Multifunktionsleiste oder die Ribbon. Dort gibt es einen Bereich, der heißt Apps für Office oder Store oder Add-ins, je nach Variante von Office. Es gibt es schon eine Weile, sieht es ein bisschen anders aus. Aber darauf geklickt sieht man alle installierten bzw. verfügbaren Add-ins, kann aber auch direkt im Store nachschauen. Man kann dann dort sich die Add-ins aussuchen und auch direkt anzeigen lassen. Nun, wir sehen hier ein Beispiel, das in Word rechts ein sogenanntes Dictionary von Merriam-Websters angezeigt wird, das mir Fachbegriffe und Ähnliches nachschlagen lässt. Das ist äußerst hilfreich, wenn ich in einem Text gerade arbeite und Zusatzinformationen brauche, aber nicht unbedingt das Produkt wechseln möchte, um zu suchen. Eignet sich wunderbar für eben so Referenzgeschichten, Übersetzungsdienste oder Nachschlagewerke oder aber auch so Spezialfunktionen. Und das Schöne ist, es sieht sehr nach Office aus. Das ist ganz wichtig, auch wenn Sie ein Add-in designen. Es sollte schon grob so aussehen wie Office. Dafür gibt es zum Beispiel auch CSS-Klassen, die man verwenden kann, damit es besser aussieht, weil der User halt eine User Experience erwartet und man ihn da nicht verschrecken sollte, wenn man zwei komplett unterschiedliche UIs hat. Nun, wie entwickelt man nun Word-Add-ins? Das ist sehr, sehr einfach. Sieht generell für alle Add-ins gleich aus. Man geht in Visual Studio, fügt ein neues Projekt hinzu, Add-in für Office. Und da an dieser Stelle, wir ändern das gerade. In Visual Studio heißt es momentan noch Apps für Office, aber es wird umbenannt in Add-ins für Office, weil das trifft es mehr. Die Projektvorlage eben auswählen. Dann designt man eine Webseite oder mehrere Webseiten. Im Prinzip die Benutzeroberfläche als Webseite. Kann das Ganze mit CSS und JavaScript erweitern und im Manifest kann man dann diverseste Einstellungen machen. Standardmäßig sind die schon sehr gut, man kann aber jetzt noch ein bisschen tunen und am Ende drückt man F5 und startet das Ganze. Das sieht ungefähr so aus. Man wählt ein Add-in für Office, App für Office momentan aus. Im zweiten Schritt sucht man den App-Type aus oder die Anwendungstyp, Task, Pane, Aufgabenbereich, Content ist ein Inhaltselement oder aber ein Mail-Add-in aus und dann kann man loslegen und sagen, dieses Add-in ist verfügbar für Excel, Project, PowerPoint oder Word. Je nachdem, was man gewählt hat, erscheint da auch noch Outlook. Die Projektstruktur ist sehr einfach und zwar gibt es in so einer Lösung, wenn man ein neues Projekt anlegt, zwei Projekte. Einmal das Manifestprojekt, darin enthalten sind die wichtigsten Informationen über das Add-in und wo es später liegen wird und man kann es auch darüber publizieren. Und im unteren ist eigentlich ein Webseitenprojekt, das später irgendwohin gehostet werden muss, damit das Add-in für alle verfügbar ist. Und das Ganze ist eine ganz klassische Webseite, HTML pur. Da steht zwar ASP.NET Website, aber das heißt bei uns, dass es im Prinzip alles sein kann. Es muss lauffähig auf einem Webserver sein und damit ist dem Ganzen schon genügend getan. Darin enthalten sind alle HTML, CSS, JavaScript und sonstigen Dateien. jQuery ist als Bibliothek schon eingebunden. Man kann aber auch durchaus andere Webtechnologien, die standardkonform sind, dort integrieren. Add-in Manifest Designer, der erlaubt es mir, dass ich die Anwendung anpassen kann, dementsprechende ja, Herstellerinformationen liefern kann, eine Beschreibung, die angezeigt wird, ein kleines großes Bild für die Kacheln oder beziehungsweise für die Buttons im Store, sowie eine Location, wo denn die Startseite ist und wo ich Support herkriege und so weiter, welche Permissions dieses Dokument oder dieses Add-in hat und vieles mehr. Kann auch dort Aktivierungsregeln hinterlegen, wann wird das Add-in aktiviert, beim Eintreffen einer bestimmten Ereignisses oder Auftreten eines bestimmten Textes und so weiter. Das Ganze sieht in XML auch relativ einfach aus. Man kann dort die verschiedenen Befähigungen oder Capabilities eintragen, Startseiten konfigurieren und einiges mehr. Hier sehen wir eine ganz einfache HTML-Webseite. Die im Prinzip den Rahmen für die erste Seite meines Add-ins anzeigt. Und das ist durchaus sehr einfach gehalten. Und oben im Head-Bereich sind die wichtigsten Bibliotheken und Style-Sheets referenziert. Und da kriegt man auch schon leichtes Verständnis dafür, wie die Logik dort funktioniert. Es gibt eine App-CSS-Verlinkung und App-JS-Verlinkung. Das ist im Prinzip alles an Anwendungslogik oberhalb meiner eigenen Seite. Da kann ich so, wenn ich mehrere Seiten hätte, die Funktionen auslagern, die generell überall verfügbar sein sollen und ähnliches. Das ist sehr, sehr einfach gehalten. Das ist quasi die Master-Klasse, die dort vorhanden ist. Und unten im Body-Bereich ganz normales HTML, wie man es kennt und mag. An dieser Stelle ein paar Tipps und Tricks, was man tun sollte. Navigation und Links. Man kann zwischen verschiedenen Seiten innerhalb des Add-ins hin und her navigieren. Das ist relativ einfach. Auf lokale Dateien, also lokal in diesem Projekt befindliche Seiten, kann man navigieren. Das ist relativ einfach. Man sollte dem Benutzer allerdings auch jederzeit die Möglichkeit geben, wieder zur Startseite zurückzugehen. Und ja. Man kann dort auch Hyperlinks ganz normal eintragen. Dann hat man allerdings, öffnet sich nicht die Seite in dem Add-in, sondern wird extern definitiv geöffnet. Und zwar in einem eigenen Standard, in dem Standardbrowser des Systems. Und das Add-in sollte vom Design her definitiv in den Aufgabenbereich passen. Da sollte man am besten über responsive Technologien nachdenken oder responsives Design auf die Größe sich anpassen. Und da gibt es einige Unterstützungsfunktionen, zum Beispiel eine UI Fabric von Office. Dies ist eine CSS-Klasse und ein kleines Framework, was es mir erlaubt, sehr Office-like auszusehen und sehr responsiv zu sein. Nachrichten an den User bitte immer ordentlich darstellen. Alerts funktionieren dort nicht. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Ein typisches Debugging-Feature. Das sollte man nicht verwenden. Das wird einfach unterbunden. Genauso sollte man nicht erwarten, dass die Hyperlinks in dem Fenster automatisch geöffnet werden, sondern im eigenen Fenster. Und auch bitte die Navigation wirklich einfach halten, dass der User schnell hin und her kommen kann. Nicht komplex denken, einfach designen. In Bezug auf Kontextmenüs kann man davon ausgehen, dass der Entwickler die volle Kontrolle darüber hat, was sich im Add-in befindet. Da kann man sehr viel editieren. Man kann dort auch das Rechtsklick-Kontextmenü überschreiben und erweitern. Das funktioniert wunderbar. Aber alles außerhalb des Add-ins ist wiederum obliegt Office und Word. Man hat keine Kontrolle über Add-in-Container-Menüs. Das ist also das, was drumherum liegt, außerhalb des eigentlichen Add-ins. Und eine zusätzliche Möglichkeit, wenn Sie bestimmte Einstellungen in Ihrem Add-in tätigen, dann kann man diese Einstellungen im sogenannten Property-Bag speichern. Das ist im Prinzip ein versteckter Speicher, relativ einfach zu finden, aber versteckter Speicher in dem Dokument selber. Und dadurch können Sie jetzt so Informationen reinschreiben, wie dieses Dokument gehört zum CRM Task ID 23 oder der letzte Suchbegriff innerhalb eines Suchfensters oder sowas kann dort hinterlegt werden. Das wird am Ende jetzt via XML in dem DocX-Datei gespeichert. Schauen wir uns kurz die App.js-Klasse an. Oder Datei, die ist im Prinzip der Rumpf für die Anwendung. Das wird als allererstes gestartet und da drin wird jetzt auch ein grobes Gerüst gebaut für das Fenster oder das Add-in. Wir sehen oben wird die Variable App oder der Typ App definiert und in der Initialize-Methode wird dem Body gewisse Div-Tags zugefügt, also Div-Bereiche, auch mit Namen schon vergeben, die bestimmte IDs haben. Und in diese Bereiche so ein Header, Notification-Message für den Header, für den Body und für Close-Bereich. Das kann man im Prinzip komplett anpassen, aber das ist jetzt schon mal ein ganz netter Start, um eben das Fenster oder das Add-in, das Design zu haben. Unten eine interessante Methode, die heißt app.showNotification. Die kann man wunderbar verwenden und dort werden sehr leichte Anzeigen eingeblendet. Und das hilft für ein paar Nachrichten. Das ist es im Prinzip, was man als Alert kennt. Es ist allerdings viel schöner und schöner designt. Nun, wie testet man das Ganze? Man drückt die F5-Taste. Dann baut Visual Studio das Add-in-Package und registriert es temporär und startet auch lokalen kleinen Webserver, mit dem man quasi die App hosten kann. Und das Schöne ist, man kann wirklich durchsteppen und debuggen und Breakpoints setzen. Ein Tipp an dieser Stelle, wenn man da zum Beispiel mit Word, Excel oder Outlook arbeitet, Add-ins und das testet, sollte die Anwendung vorher geschlossen sein, weil Visual Studio versucht, einen Debugger an Word anzuhängen und dann durchzusteppen. Wenn ein Word schon offen ist, dann meckert er ein bisschen, dass das nicht gehen würde, aber hat man Word dann vorher geschlossen, dann geht es. Das Ganze Word zu starten, das dauert auch einen kleinen Moment, aber das Schöne ist, man muss gar nicht jedes Mal die Anwendung stoppen und starten, denn Es gibt einen kleinen Bereich, wenn man mit der Maus hier drüber geht, dann über My Word App, dann sieht man rechts einen kleinen Button auftauchen, der dann sagt Neuladen des Projektes. Dann wird das Add-in neu geladen und Änderungen, die man in Visual Studio gemacht hat, werden neu berücksichtigt. Und das ist sehr praktisch beim Debuggen. Legen wir los mit unserem ersten Word-Add-In. Ich lege einfach ein neues Projekt an. Office, Apps, App für Office und nenne das Ganze einfach Office App 3 oder Word-Add-In Nummer 1 und sage okay. Dann sage ich, was für eine Art von App, und zwar eine Task-Pane-App. Und in diesem Fall reicht es, wenn es eine Word-Add-In ist, allerdings wäre es auch aus dem Stand in allen anderen lauffähig. Nur spezielle Funktionen zu Word habe ich natürlich dann in den anderen Projekten nicht zur Verfügung, weil halt nicht Word gestartet ist. Nach einem kurzen Augenblick hat man dann eine Projektvorlage. Wir schauen uns das Ganze kurz an. Und zwar eine Solution Word-Ins, Add-Ins 1. Ein Projekt, das heißt Word-Add-Ins und Word-Add-Ins 1 Web. Das hier ist das Manifest, die Manifest-Definition. Und wenn wir uns das einfach mal anschauen, dann sehen wir hier die wichtigsten Informationen. Ich kann das Ganze jetzt Olivers Word-Add-In nennen. Der Hersteller wäre dann in dem Fall auch meiner einer. Und hier ist auch das Start. Projekt oder Start-Webseite definiert. Die Aktivierungsregeln kann ich hier definieren und auch über sagen, hier hätte ich gerne andere Funktionen und ja, diverses mehr. Wie man es kennt, die ganzen Definitionseinträge sind hier und im zweiten Teil dieser Solution befindet sich das eigentliche Projekt und dort haben wir eigentlich nur eine Seite und die Seite heißt home.html. Und wird unterstützt durch die Home.js und Home.css. Im Home.html kann ich hier wiederum ganz normalen HTML-Code sehen und ändere das Ganze mal auf Guten Tag. Und hier können wir diverseste Informationen mehr eintragen. Sehr, sehr einfach. Und wir sehen hier auch einen Link, der eingetragen ist. Pures HTML. Dann starten wir das Ganze einfach mal und damit man das an der richtigen Stelle startet, muss man das erste Projekt auswählen und sagen, wo würde ich es gerne starten? Start Action Office Desktop oder einfach auch online könnte ich das auch je nach Browser, der vorhanden ist, auch starten und das läuft dann auch dort. Ich starte das jetzt zum ersten Mal. An dieser Stelle startet dann auch direkt Word mit in einem neuen Word-Dokument. Da hätten wir dann auch schon unser erstes Plugin. Guten Tag. Und Get Data from Selection, ein kleiner Button im Beispielprojekt ist. Das ist sehr einfach, wenn ich sage Guten Tag und selektiere das Ganze. Get Data from Selection. The selected text ist Guten Tag. Das sieht man hier unten. Das ist quasi App Show Notification wurde dort aufgerufen und im Bereich unten wird etwas angezeigt. Nun, wenn ich jetzt Änderungen machen will an dem Projekt, dazu blende ich jetzt einfach mal Visual Studio wieder ein. Und zwar, das ist meine Visual Studio Lösung und ich möchte hier einfach Add Homescreen Content ändern in. Hier steht jetzt eine Beschreibung. Eintrage. Das Ganze speichere. Muss ich das nicht ganz stoppen und neu deployen, sondern ich kann einfach hier reinklicken, sagen erneut laden. Hier steht jetzt eine Beschreibung. Möchte ich nun einen Breakpoint anspringen, zwar Get Data from Selection, wähle ich den einfach aus und zwar befindet der sich Get Data from Selection, die Methode hier. Breakpoint setzen, Button drücken und beim nächsten Reload wird der auch angesprochen. So sollte es zumindest sein. Dazu muss man gegebenenfalls dann doch neu starten. Aber viele Änderungen werden sofort übernommen und manche Änderungen nicht, muss man ein Gefühl für kriegen. Das war jetzt so der erste Eindruck. Wir machen gleich weiter. Kommen wir nun zum Lesen und Schreiben von Dokumenten oder in die Dokumente reinschreiben. Das ist sehr einfach. Die JavaScript-API für Word-Add-ins hingegen ist sehr umfangreich und das kleine Bild hier soll mal einen Eindruck darüber geben, was alles machbar ist. Diese Funktionalitäten stehen teilweise jetzt wirklich nur in Word zur Verfügung, weil das halt Word-spezifische Geschichten sind, aber viele Dinge sind auch für PowerPoint, Excel und ähnliches verfügbar. Das Ganze gibt es online in der MSDN bei Microsoft nachzuschauen oder aber auch in den Referenzen am Ende dieses Videos. Nun, die einfachsten Methoden möchte ich hier vorstellen. Damit kriegt man auch einen Eindruck der Office.js und der JavaScript-API. Nun, diese Methode sorgt dafür, dass man Daten der aktuellen Selektion des Dokumentes lesen kann. Get Data from Selection. Diese Funktion befindet sich auch im Prinzip in jeder Projektvorlage, die man für Add-ins anlegen kann. Die Function Get Data from Selection macht nichts weiteres wie auf den Office Namespace office.context.document get selected data async zu laden, zu nutzen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Typen zu lesen. Jetzt per Coercion Type Text frage ich an. Ich könnte auch dort OXML anfragen oder HTML anfragen oder Matrix anfragen. Und da möchte ich jetzt gerne Text anfragen. Und diese Daten werden asynchron geladen und wenn die geladen wurden, wird die Methode anonym Function Result innen drin aufgerufen und geprüft, ist das Result positiv, also succeeded oder failed. Und wenn es positiv ausgefallen ist, dann wird App Show Notification, the selected text is bla 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 angezeigt oder aber halt eine Fehlermeldung. Das haben wir eben auch in dem Beispiel gesehen. Das ist sehr, sehr einfach. Sehr, sehr mächtig und das ist so im Prinzip die meist benutzte Methode neben Binding, was später kommt. Nun, umgekehrt möchte man auch ab und zu Texte einfügen und dort sehen wir dann unten die Methode onAddContentHelloWorld, beispielsweise OfficeDocContext.document.setSelectedDataAsync, genau das umgekehrte Spiel. Kann ich jetzt Text oder andere Coercion Types wie OXML und ähnliches einfügen und anschließend wird ein Callback auf die Methode Test Success eingetragen. Dieser Callback prüft dann auch, war das erfolgreich oder nicht. Wenn das Einfügen jetzt in dem Fall nicht erfolgreich war, dann wird die obere Methode Test für Success einfach ein Error und die Error Message ausgeben. Aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Nun, ich hatte es eben schon mit den Coercion Types. Ich habe es jetzt mit Standardtypen übersetzt. Das ist nicht so ganz richtig. Das sind so die erzwungenen Typen, die man einfügen kann. Und hier sind so einige Beispiele dafür, welche man verwenden kann. HTML, man kann wirklich puren HTML-Text einfügen, wie man es kennt, mit Tags, mit Klassen und mit Definitionen, wie das auszusehen hat und Styles, wie es von der Webseite kommt. Oder aber eine Matrix einfügen. So Arrays von Arrays im Prinzip mehrspaltige Geschichten dort einfügen. Das sehen wir auch gleich im Beispiel nochmal. Eine Tabelle mit Zeilen und Spalten und Überschriften. Das kann man einfügen. Und Office OpenXML Format Elemente. Kennt man den Namespace von diversen Funktionalitäten aus Office Open Format, dann ist das sehr einfach und sehr, sehr mächtig. Ich werde das später auch noch verwenden, um eben in ein leeres Dokument Content Controls einzufügen, also Rich Text Boxen einzufügen per Open Office Format. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Denn nicht alle Formate oder alle Features sind direkt über irgendwelche APIs abdeckbar, aber über OpenXML kriege ich das wunderbar hinein. Last but not least kann man auch noch ganz normale Texte einfügen. Das ist durchaus die meistbenutzte Funktion. Rechts sehen wir dazu ein paar Beispiele. Wir schauen uns das aber auch im Code gleich nochmal an. Wir befinden uns hier in einem einfachen Word-Add-In in Visual Studio. Ich habe hier im Hauptbereich mal ein paar Beispiele vorbereitet und zwar die typischen Get-Data- und Set-Data-Methodiken, um Daten aus dem Dokument zu laden, die gerade selektiert sind, oder in die aktuelle Selektion Daten einzufügen. Das ist das erste Beispiel. Und in den zweiten Beispielen möchte ich Daten einfügen an dem aktuellen Punkt, und zwar HTML, eine Matrix und eine Tabelle. Und das Ganze ist hier im dahinterliegenden Home.js vorhanden. Und zwar binde ich hier mittels jQuery an die Buttons, die diese IDs haben, ein Click-Event und ein Event-Händler, der dieses Click-Event dann nachher zu Logik ausführt. Und schauen wir uns einfach mal Get Data from Selection an. Dieses ist hier an dieser Stelle. Per F12 komme ich einfach dorthin gesprungen. Dort wird einfach Text eingefügt, beziehungsweise der selektierte Text geladen. Und bei Set Data to Selection, das ist diese Methode hier, das Spiel umgekehrt, per Set Selected Data Async wird Text eingefügt. Und am Ende eine Callback-Methode prüft, ob das Ergebnis, ob diese Operation erfolgreich war oder nicht und zeigt mir Informationen an. Hier im Weiteren sind die Methoden AddContentHTML drin, wo ich hier on the fly per jQuery Content erzeuge in HTML-Form und diese dann hier einbinde. Und hier ist der Parameter zum der Coercion Type, den ich angeben sollte, und zwar hier HTML. Und hier im nächsten Beispiel mache ich eine Matrix, und zwar einen Array von einem Array. Und dieses wird per Coercion Type Matrix eingetragen. Und letztes Beispiel ist eine Tabelle, die ich hier mittels eines Office Table Data Objektes, was ich hier an der Stelle erzeuge, mir anzeigen lassen kann. Nun schauen wir uns das Ganze jetzt mal in Word an. Dazu starte ich jetzt noch einmal neu Word. Und hier sehen wir mein etwas aufgebohrteres Add-in. Und mache das etwas kompakter. Und wir schauen uns einfach mal an. Guten Tag. Daten aus der Lektion holen. Wir steppen hier diesmal erfolgreich mit dem Debugger rein und können einfach durchsteppen, wie wir es gewohnt sind. Und das Dokument zeigt mir erfolgreich eingefügt ein, beziehungsweise hätte jetzt an der Stelle sagen sollen, dass da was dort geladen wurde. Durch diese Lektion. Guten Tag. Daten aus der Lektion holen. Da habe ich jetzt ein kleines Bug eingefügt, können wir uns gleich anschauen. Daten in Selektion einfügen. Guten Tag. Dort gehe ich einfach mal dazwischen und sage Daten in Selektion einfügen. Hier wird der Text Hallo Welt eingefügt. Ich steppe dann da nicht im Detail durch. Set Selected Data sorgt dafür, dass es gemacht wird. Einfügen war erfolgreich, sollte angezeigt werden, wenn das erfolgreich war. Und Hallo Welt wurde eingefügt. Probieren wir das ganze Spiel nochmal. Ein paar Zeilen weiter drunter, Daten in Selektion einfügen und wunderbar, mehrmals Hallo Welt da drin. Nun, jetzt möchte ich an dieser Stelle auch noch einfach mal zeigen, wie HTML eingefügt wird. HTML einfügen, wir landen hier mit dem Breakpoint einfach drin. Hier wird meine Überschrift erzeugt, Office, Content, Document, Set, Selected Data, aber jetzt mit dem Coercion Type HTML wird es hier eingefügt. Drücke dann einfach weiter und habe am Ende hier einen puren HTML-Text dort drin. Oder aber kann an der nächsten Stelle eine Matrix einfügen und hier die Matrix einfach, erstes Feld ist Vorname, zweites ist Nachname und dann darunter eben verschiedensten prominenten oder weniger prominenten Kollegen. Und dann sehe ich hier eben diese Tabelle, die hier als Matrix eingefügt wurde. Oder aber eine Table Data Definition von Office, die ich hier per Coercion Type Table einfüge. Jetzt alles nochmal im Schnelldurchlauf. Einmal eine HTML-Tabelle wird hier eingefügt über diesen Button. Eine Matrix-Tabelle wird hier eingefügt. Und an dieser Stelle eine ganz normale Tabelle im Format. Das sind sehr, sehr einfache Methoden, aber die über die Office.js auch sehr einfach zu nutzen sind. Nun kommen wir zu einem sehr spannenden Thema, und zwar Datenbindung in Dokumenten. Wir haben gesehen, wie wir Daten einfügen können und auch Daten laden können aus dem Dokument, aber unser Add-in möchte vielleicht auch eine, ja, Bindung an die Daten, die im Dokument drin sind, automatisiert nachverfolgen und basierend darauf irgendwas machen. Der Entwickler spricht dort im Sinne von, klassischen Sinne von Datenbindung oder Data Binding. Das Ganze funktioniert auch in allen Office Word Add-ins, Office Add-ins und auch insbesondere jetzt in Word. Und nun, das ist jetzt technisch ein bisschen anspruchsvoller. Word unterstützt dies derzeit so für das Rich Text Content Control, im Prinzip auch für die anderen, aber so richtig einfach ist es nicht. Deswegen zeige ich auch gleich einen schönen Trick. Und Bindungen werden über einen Title, also den Namen des Controls in Word genutzt und auch gesetzt. Das muss man händisch machen oder als Entwickler erstmal setzen. Ich zeige auch gleich, wie das geht. Und ganz wichtig, eine ID haben, und damit das darauf zugegriffen werden kann. Und die Ereignisbehandler registrieren sich danach aber Änderungen einfach darauf. Das ist im Prinzip relativ einfach, wenn man weiß, wie es geht. Dazu benötigt man die in der Multifunktionsleiste die Entwickler-Tools, damit man eben Steuerelemente einfügen kann und auch benamen kann. Das ist jetzt ja vielleicht neu. Ich habe auch kurz gucken müssen. Aber diese Toolbar gibt es auch schon lange für Entwickler. Muss man aber allerdings über die Option einblenden, und die gibt es in allen Office-Produkten. Hat man die, dann hat man oben in der Ribbon im Developer-Bereich verschiedenste Controls, die man einfügen kann. Und diese Controls dann über Properties oder Eigenschaften brauchen dann einen eindeutigen Namen, den man geben muss. Man kann jetzt hingehen und ein Word-Dokument, eine Dokumentenvorlage machen, eine DOT-Datei, eine Document Object Template oder eine Document Template-Datei erzeugen, und wo dann schon so Sachen drin sind. Oder aber händisch diese einfügen und dann das Add-in darauf agieren lassen. Ich werde das später im Code auch automatisiert generell erzeugen, um damit ja, vielleicht ein paar Hürden zu nehmen. Nun, ganz wichtig, es muss für jedes Element die Title-Eigenschaft ordentlich gesetzt sein, damit es funktioniert, und gibt ein paar Wege, das zu lösen. Das Binding geht in JavaScript relativ einfach, gewusst wie. Und zwar muss man ein Binding erzeugen, und zwar über office.context.document.bindings.addFromNamedItemAsync. Und da kommt jetzt die Titeleigenschaft ins Spiel. Und zwar einerseits gibt es einen Namen für das Binding, dann eine Eigenschaft, Text in dem Fall hier, und eine ID auf das Control. Und zwar das Control hat einen Namen über Title, und das Binding hat einen Namen. Die sind in diesem Fall jetzt hier gleich. Aber man braucht beides. Und das Ganze ist asynchron. Wenn das Ergebnis erfolgreich war, wird eine entsprechende Nachricht angezeigt. Damit hat man ein Element bindfähig gemacht, und dieses Binding, auf Änderungen dieses Binding muss man natürlich auch reagieren, und das geschieht in der Methode onSetBindingValues hier in dem Beispiel, und zwar office.select. Damit selektiere ich mir jetzt ein Binding im Code, im Dokument, und diese Elemente werden dann über die Eigenschaft Bindings, Hashtag und Name des Bindings erst erreichbar gemacht. Wenn ich das dann erfolgreich selektiert habe, kann ich dieses Binding oder diesem Element Daten zuweisen. Zum Beispiel hier Bob Barker, Price is Right. Und das Ganze, damit kriegt dieses Binding-Element Daten, und das Binding-Element wiederum liefert das an das Control aus. Einen Schritt weiter muss man noch einen Event-Händler eben auf dieses Binding registrieren, damit mein Add-in davon auch was mitkriegt. Und zwar über office.select suche ich mir das Binding raus, und über die Methode addHändlerAsync hole ich mir ein bestimmtes Ereignis, und zwar das Event-Type Binding Data Change, also wenn sich was geändert hat. Dann rufe bitte die Callback-Methode onBinding Data Changed auf, und wenn das alles geklappt hat, die Methode Test for Success. Das ist jetzt erstmal doch ein bisschen Arbeit, aber das geht doch relativ einfach, und das zeigen wir jetzt mal gleich. Hier sind wir in Visual Studio wieder in unserem Projekt, und als allererstes starte ich jetzt einfach mal dieses Add-in und wiederum in Word. Das funktioniert in allen Office-Produkten so. Und Zeig mal kurz die Entwicklertools, worüber ich eigentlich im Detail so gesprochen habe eben. Und zwar habe ich hier durchaus einen Text. Guten Tag, Herr. Ja, und jetzt möchte ich vielleicht einen Automatismus reinbringen und an diese Stellen ja Namen einfügen. Und jetzt könnte ich mal hingehen, Oliver Scheer. Ist ein bisschen anstrengend für 10.000 Mails, deswegen, oder 10.000 Docs. Deswegen geht man oft hin und fügt hier bestimmte Elemente ein. Über Entwicklertools kann ich jetzt hingehen und hier verschiedenste Rich Text oder Textboxen und einfügen, Bilder und ähnliches. Auch ein Datumsfeld und so weiter. Jetzt habe ich das hier mal eingefügt an der Stelle, ein Element und ich füge hier noch eins ein. Und jetzt, was ich eben gesagt habe, ist ganz wichtig. Man selektiert ein Element und gibt dem über die Eigenschaften ein Namen, wie zum Beispiel Vorname, den Titel. Das ist im Prinzip die ID, die sieht man dann auch über diesen kleinen, wie auch immer man das Ding nennt, Nachname. So, damit habe ich so Felder erzeugt und kann jetzt hier reinklicken und dann was eintragen und das befindet sich dann in diesem Feld. Und das Ganze müssten Sie jetzt auch nachmachen und für Vorname, Nachname und Adresse, diese drei Dinge habe ich mich vorgesehen in meinem Add-in, müssten Sie jetzt erstmal reinbringen oder über eine Dokumentenvorlage schon reingebracht haben. Oder aber Sie erzeugen das Ganze im Code. Und ich habe jetzt hier einfach mal die vollständige Lösung hier hinter diesem Button gelegt. Und schauen wir uns an, was passiert. Ich hole mir über office.context.document das aktuelle Dokument und gehe dann hier hin und definiere hier Open Office XML. Und hier wird ein bestimmtes Package mit einem bestimmten Namen und so weiter erzeugt. Lange Rede, kurzer Sinn. Das, was ich jetzt händisch erzeugt habe, steht hier drin. Und zwar ein Vornamenfeld erzeuge ich. Vom Typ Content Control. Und das heißt, hat eine ID, Vorname und hier kommt auch ein Beispieltext rein. Und dann erzeuge ich noch ein Nachnamenfeld und ein Adressfeld. Das Ganze ist ein String und beschreibt im Prinzip via XML die Open Office XML Dokumentdefinition und erzeugt das. Und damit nehme ich Ihnen die Arbeit ab, das jetzt händisch per Drag and Drop zu machen oder Dokumentenvorlage erzeugen, wo diese Felder drin sind, damit dieses Beispiel, das Sie sich jetzt vielleicht von GitHub laden können, sofort funktioniert. Und am Ende wird dieses einfach über .setSelectedData async eingefügt. Das hatten wir eben schon mal. Da werden die Daten reingeladen. Dieses OOXML über den Coercion Type OOXML und Test for Success on Insert. Anschließend habe ich diese drei Felder dort drin. Im nächsten Schritt gehe ich hin und erzeuge aus diesen drei Elementen bindings, also Elemente, die bindbar sind. Und zwar, ich mache es ein bisschen größer, an dieser Stelle für jedes dieser drei Elemente, Vorname, Nachname, Adresse, mache ich ein vom Typ Text bindbares Control, das auf die ID des Control, dass die IDs Nachname, Vorname, Adresse bekommt. Und den onCreated, onBinding Created Callback Handler benutzt. Damit habe ich Bindings erzeugt und jetzt werde ich noch auf diese Bindings Event Handler bauen. Und zwar in diesem Schritt. In diesem Schritt wird über office.select ein Bindings aus der Collection Bindings geholt und zwar mit dem Namen Vorname. Ganz wichtig, hier ist es ein kleines V und kleines N und kleines A. Das kommt hierher, dass ich aus die IDs dieses Bindings so genannt habe. Ich hätte es jetzt auch vielleicht Binding, Vorname, Binding nennen können. Das geht nicht mehr auf das Control mit dem Namen Vornamen, sondern auf das Binding. Und dann füge ich ein Add Handle Async hinzu vom Typ Binding Data Changed und entsprechende ein Callback. Und zwar den Callback on Binding Data Changed. Und dann habe ich meine Bindings und die feuern ein Event. Und dieses Event wird gefangen von einem Callback. Und im nächsten Schritt setze ich mal testweise genau diese Bindings, die ich erzeugt habe, Vorname, Nachname, Adresse auf gültige Werte. Oliver Scheer, Konrad-Zuse-Straße 1. Ich wohne dort nicht, ich arbeite nur. Nun, anschließend, On-Binding Data Change, wenn sich Änderungen ergeben, mal setze ich hier auch noch einen Breakpoint und das schauen wir uns an, wenn es soweit ist. So. Ich habe die Anwendung weiter ausführen lassen und ja, die Bindings werden jetzt direkt auch geändert. Gehen wir gleich nochmal rein. Und zwar, hier haben wir jetzt das Dokument mit drei Content Controls eingebaut, die Namen, Vorname, Nachname und Adresse haben. Wenn wir jetzt hier drauf drücken, irgendwo Text reinschreiben, hallo beispielsweise, da sehen wir nichts. Ich möchte hier unter Eigenschaften, wenn ich da drauf drücke, sehe ich plötzlich eine Eigenschaft und dort habe ich dann mein Vornamen-Control. Und hier habe ich mein Nachnamen-Control und hier habe ich mein Adress-Control. Wenn ich nur hingehe in diese Controls, jetzt Änderungen am Text vornehme, wie zum Beispiel Klaus Dieter und verlasse das Feld, dann sehe ich in meinem Add-in hier, dass das Add-in das mitgekriegt hat. Jetzt ändern wir das Ganze hier mal auf Share, von Share auf Meier und verlassen das Feld und dann sehen wir auch, dass Meier sich sofort geändert hat. Und wenn wir dann hier sagen, Max Planck Straße 1 und das Feld verlassen, dann wird hier unten die Bindung sofort aktualisiert. Das ist ein typischer Mechanismus, um mitzukriegen aus dem Dokument, dass sich was tut, ohne permanent irgendwelche Buttons drücken zu müssen. So sieht man das im Dokument, was passiert und kann darauf reagieren. Äußerst praktisch, wir nennen das Data Binding und das geht auch in diesen Office Add-ins. Kommen wir zum Thema Verpacken und Verteilen. Was ist notwendig? Im ersten Schritt muss diese Lösung, die man da entwickelt hat, das Remote Web, der untere Teil der Solution, auf irgendwas Hosting-fähiges gebracht werden. Heißt, es könnte jetzt Microsoft Azure sein, eine Azure Website oder eine Cloud-App oder beliebige andere Webserver, damit das irgendwo liegt, wo die Kunden, die Nutzer darauf zugreifen können. Dann muss man das Add-in-Paket bauen und dieses Add-in muss die HTTPS-Adresse auf das Remote Web beinhalten und das Paket lade ich dann in den App Store oder in den App Catalog hoch. Und dazu gibt es zwei Lösungen, wie man das verteilen kann. Also im App Catalog im Lokalen, wenn es nicht im Store drin ist, ein SharePoint App Catalog, ist im Prinzip auch nur ein File Depot oder ein File Share, der von einem Netzwerk, in dem sie sich befinden, erreichbar ist. Und das Ganze funktioniert besonders gut auch in Unternehmensnetzwerken, wenn man das auf einen File Share drauflegt. Also, da müssen die Rechte gegeben sein. Und relativ einfach funktioniert das. Beziehungsweise im SharePoint App Catalog kann man es einfach hochladen und dort seinen Kunden, seinen Mitarbeitern freigeben. Auch eingekaufte Third-Party-ISV-App-Lösungen, die können dort in-house wunderbar verteilt und genutzt werden. Und ja, funktioniert sehr, sehr gut. SharePoint App Catalog, der kann auch in der Site Collection gehostet werden. Ist im Prinzip eine Dokumentenbibliothek voll mit alten Manifesten. Das ist auch das, was Sie auf Office 365 im Administrationsportal für die App-Entwicklung auch sehen. Und dann das Schöne ist, der Administrator des SharePoints kann die Sicherheitseinstellungen für die einzelnen Admins sehr genau, feingranular setzen. Wer kriegt das Add-in, wer nicht, da hat er volle Kontrolle drüber. Eine etwas leichtere, einfache Variante ist schon der File Share. Ist im Prinzip eine Dateifreigabe und dann braucht man keinen SharePoint oder kein Exchange. Das funktioniert jetzt in dem Falle nur für Word und auf Excel, PowerPoint und Project Add-ins. Und die Add-in-Manifeste müssen auf diesem File Share liegen. Und die Anwendung muss entsprechend konfiguriert sein, also Office, dass das Add-in gefunden wird. Und dazu muss man allerdings auf dem Client-Rechner einen Registry-Eintrag mit dem Pfad zum File-Share machen. Das kann dann über eine Group-Policy oder ähnliches an die Clients verteilt werden. Kommen wir zu einigen Änderungen in Word 2016, die Sie vielleicht betreffen könnten. Und zwar die Office.js-Datei, über die wir jetzt auch gerade ein paar Mal gesprochen haben, die ist sehr async-orientiert. Das heißt, eine Operation wird ausgeführt und asynchron ausgeführt und dann irgendwann kommt ein Callback und man kann darauf reagieren. Und gerade wenn man mehrere Operationen hintereinander machen möchte, dann ist das Ganze etwas langwieriger, gerade wenn es Remote-Operationen sind. Und ja, Geschmackssache. Wer schon mal mit CSOM und SharePoint CSOM gearbeitet hat, der wird auch wissen, dass das jetzt, was jetzt kommen wird, neue APIs, einfacher, komfortabler ist und sich ein bisschen wie CSOM anfühlt, aber das ist ja Geschmackssache. Nun, alle Aktionen, die ein Word-Dokument betreffen, beginnen immer mit einem referenzierenden Kontext. Und zwar kann man diesen Kontext ganz leicht über Word.requestContext abrufen. Und wenn man das da gehabt hat und im Visual Studio sich befindet, dann kriegt man unglaublich gutes IntelliSense und kann dort sehr leicht durchforsten, was die API anbieten kann. Und das Ganze bietet dann eben dieser Kontext die Brücke zwischen der eigentlichen Word, der Anwendung und dem Dokument. Und der eigentlichen Add-in. Also das Add-in kann damit auf Word-Funktionalitäten indirekt zugreifen. Es kann Word nicht fernsteuern, aber unglaublich viel am Dokument und ähnliches machen. Und diese Operationen werden dann in einem Schlag ausgeführt, die 5, 6, 7, die man hintereinander definiert hat und dann gesagt hat, jetzt ausführen, execute async. Wir sehen das hier in einem kleinen Beispiel, dass Text eingeführt werden soll an einer bestimmten Stelle und hier das Ganze ausgeführt werden soll. Als Batch kann das dann Kontext, Execute Async, führt alle Änderungen, die gemacht worden sind, dann aus in einem Bündel in der Reihenfolge, wie sie gekommen sind. Sehen hier ein kleines Beispiel. Was möchte ich eigentlich an Daten aus meinem Element laden oder rausholen? Da kann man sehr, sehr viele Optionen eintragen, sodass man nicht das XML pur eines Dokuments durchforsten muss, sondern direkt auf Objekte zugreifen kann. Da gibt es aber viele und die kann man halt über die Options deklarativ beschreiben, die man gerne haben möchte. Die Optionen sehen wie folgt aus: Was möchte ich selektiert haben? Elemente wie Textstyle oder ähnliches. Was möchte ich zusätzlich zu diesem bereits selektierten haben? Also quasi das Untergegangene. Bei Font ist zum Beispiel noch die Möglichkeit der Size und Color und ähnliches möglich. Oder bei Paragraphen, die unteren eingegebenen Texte, das kann ich auch selektieren. Muss ich nicht immer. Manchmal brauche ich es, manchmal brauche ich es nicht. Deswegen habe ich die Expand Option, das zu selektieren. Und über die Top-Funktionalität kann ich sagen, ich hätte gerne die Top 15, also die ersten 15 einer Kollektion und skippt mir dabei die ersten 20. Das heißt, die ersten 20 werden übersprungen und dann die nächsten 15 genommen. Das ist wunderbar zum Pagen, gerade wenn man extrem viele oder lange Dokumente hat. Wenn man beispielsweise ein Buch schreibt, dann ist das äußerst hilfreich, wenn man alle Kapitel nacheinander eben per Top selektieren kann oder Pass geben kann. Nun, weitere Informationen finden Sie an den hier angegebenen Links oder aber in unseren hochoffiziellen Office Add-in Samples, die auf devoffice.com unter Code Samples zu finden sind. Und damit kommen wir zur Zusammenfassung. Es gab eine kleine Einführung in Word Add-ins, wie man diese entwickelt, Lesen und Schreiben Zugriff und Dokumentenbindungen implementiert, verpackt, verteilt und ein paar Änderungen in Word 2016. Weitere Informationen finden Sie auch unter aka.ms/theoliver/office365. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.